Kollegen umsortieren müssen. Das scheint zum Teil jedenfalls der Fall zu sein. Und für die FDP-Fraktion gebe ich Johannes Vogel das Wort.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Handelsblatt Research Institut hat uns vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass Sie davon ausgehen, dass wir dieses Jahr das dritte Jahr Rezession in Folge haben könnten. 3 Jahre schrumpfende Wirtschaft in Folge, das wäre die längste Wirtschaftskrise in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Wie immer ist die Zukunft offen. Wir haben in der Hand, ob wir das ändern. Aber genau dafür braucht dieses Land eine Wirtschaftswende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und eine der Fragen, über die wir dann reden müssen, ist natürlich die Belastung der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen in diesem Land. Traditionell hat leider Deutschland schon die höchste Belastung von kleinen und mittleren Einkommen. Noch vor 15 Jahren waren wir aber zum Beispiel bei der Belastung der Unternehmen in diesem Land im Mittelfeld. Mittlerweile liegen wir da auch unter den Industrienationen ganz vorne. Wir haben die höchste Steuerlast für Menschen und Unternehmen und das niedrigste Wachstum aller Industrienationen. Möglicherweise ist das kein Zufall, sondern sowas kommt von sowas, und das müssen wir endlich ändern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen schlagen wir Freie Demokraten hier in unserem Antrag ganz konkrete Maßnahmen vor. Zum Beispiel die Bürgerinnen und Bürger durch eine Steuerreform zu entlasten. Wir schlagen vor, dass wir 1.000 Euro Freibetrag, also 1.000 Euro mehr steuerfrei für alle Menschen in diesem Land, als ersten Schritt einführen. Und wir wollen die Unternehmenssteuerlast auf ein international wettbewerbsfähiges Maß bringen und um 5% Belastung senken. Und wir schlagen auch ganz konkrete Gegenfinanzierungsmaßnahmen vor. Das wäre der Impuls, den dieses Land für eine Wirtschaftswende als erstes braucht. Der Deal muss lauten: Die Menschen, die leisten, die müssen wir entlasten. Und diese Politik brauchen wir in diesem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die spannende Frage ist ja dann, was ist, wenn die Konjunktur dann irgendwann durch diese und weitere Maßnahmen wieder anspringt? Und wir als Freie Demokraten, wir schlagen vor, dass wir den Menschen in diesem Land dann ein Versprechen machen. Nämlich, dass, wenn dann die Steuereinnahmen wieder steigen, nicht das passiert, was in der Vergangenheit immer passiert ist, dass Politikerinnen und Politiker neue Ideen, neue Projekte und neue Sozialleistungen erfunden haben, sondern dass dann der zweite Entlastungsschritt, der dritte Entlastungsschritt und der vierte Entlastungsschritt kommt, bis wir nicht mehr ganz vorne sind bei der Belastung. Ich will ein Land, was den Ehrgeiz hat, wieder vorne zu sein, bei der Wirtschaft und beim Sport. Aber wir sollten nicht länger den Ehrgeiz haben, Weltmeister im falschen Sport zu sein, nämlich bei der Belastung der Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb müssen wir das ändern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn man über Belastung redet, können wir allerdings nicht nur über die Steuern reden. Die SPD plakatiert ja in diesem Bundestagswahlkampf große Plakate mit dem Konterfei des aktuellen Bundeskanzlers, und da drauf steht: Mit Sicherheit mehr Netto. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das grenzt an Wählerverarschung. Denn obwohl die Freien Demokraten noch den Ausgleich der kalten Progression durchgesetzt haben, sind die Menschen in diesem Land dieser Tage, wo sie die Gehaltsabrechnung im Januar bekommen, damit konfrontiert, dass sie weniger Netto vom Brutto haben. Warum? Weil die Sozialbeiträge gestiegen sind in diesem Land. Und das zeigt, wie wichtig die Abgabenlast ist. Und das liegt daran, dass in der Vergangenheit von Ministern wie Karl Lauterbach zu Hubertus Heil bis zu, man muss es sagen, Jens Spahn, die Verantwortlichen nicht bereit waren, Strukturreformen vorzunehmen. Keine Reform in der Vergangenheit, steigende Beiträge heute. Wenn wir heute keine Reform der sozialen Sicherungssysteme vornehmen, werden wir auch morgen steigende Abgaben haben. Und das wollen wir nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist der falsche Weg. Und deshalb schlagen wir ganz konkrete Maßnahmen vor, wie wir durch die Einführung von Kapitaldeckung in der gesetzlichen Rente, in der Pflegeversicherung dafür sorgen, dass die Beiträge in diesem Land nicht einfach immer weiter steigen und die Menschen dafür im Gegenteil zum Beispiel aus der gesetzlichen Rente mehr rausbekommen als heute. Wenn wir die Pläne zum Beispiel in der Rentenversicherung realisieren würden, die die SPD in diesem Bundestagswahlkampf vorschlägt, hätten wir die Situation, dass wir die Beiträge für die arbeitende Mitte und die Jüngeren einfach immer weiter hochschrauben. Auf irgendwann 50%, sagt Martin Werding, der Wirtschaftsweise der Bundesregierung. Wie soll ein Land zukunftsfähig sein mit 50% Sozialabgaben? Die Menschen, die am meisten darunter leiden würden, wären übrigens die Rentnerinnen und Rentner, weil junge Menschen sich dann abmelden in die Schwarzarbeit oder ins Auswandern. Sie sichern nicht die Renten, sie
säen am Ast,
auf dem die Rentnerinnen und Rentner sitzen. Das ist der falsche Weg, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schweden macht vor, wie es besser geht. Den Weg wollen wir gehen. Das Einzige, was einige hier dafür tun müssen, ist, ihre Aversion gegen Aktien abzulegen. Und das schlagen wir Freien Demokraten vor. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Das Wort hat jetzt Michael Schrodi für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für diesen Antrag. Es gibt allen Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit zu sehen, was und übrigens auch CDU, CSU und AfD tatsächlich vorhaben in der Steuer- und Finanzpolitik. Und die Zahlen, die ich jetzt vortrage, stammen nicht von mir, sondern sie sind Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft und des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Und ganz kurz zusammengefasst, drei Ergebnisse dieser Politik der FDP, der CDU, CSU und der AfD in ihren Wahlprogrammen. Erstens, Umverteilung von der Mitte der Gesellschaft, von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu den Reichsten in unserem Land. Zweitens, sie reißen ein riesiges Loch in die öffentlichen Kassen. Die FDP 116 Milliarden Euro ohne Gegenfinanzierung, die AfD 97 Milliarden, bei der CDU, CSU 47 Milliarden. Gleichzeitig wollen Sie an der Schuldenbremse festhalten. Wer kann hier übrigens mit Geld nicht umgehen? Und drittens, Sie wollen dann massiv kürzen und eben umverteilen. Sie wollen sparen an der Rente, am Kindergeld, Gesundheit und Pflege, aber auch an dringend notwendigen Investitionen. Das sagen Sie aber nur verdruckst, um die Wählerinnen und Wähler nicht zu verschrecken. Am Ende entziehen Sie den Menschen damit Kaufkraft. Sie legen damit die Axt an den gesellschaftlichen Zusammenhalt und an die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Das werden wir niemals mitmachen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zur Einkommensteuer. Herr Vogel, Sie haben ja nichts konkretisiert, weil Sie wissen, wie schlecht Ihre Zahlen sind und haben sich auf jede Nachfrage, wie es ist gegenfinanziert, gewunden. Wir haben gesagt, wir Sozialdemokraten, 95% der Menschen wollen wir entlasten. Das reichste 1%, die sollen einen Beitrag leisten zur Gegenfinanzierung. Das ZEW hat nachgerechnet und bestätigt. Mittelverdiener, Familie mit zwei Kindern, profitieren davon, haben über 800 Euro mehr in der Tasche. Wie sieht es da bei der FDP aus? Beim mittleren Einkommen ein Minus. Die haben 1.500 Euro weniger im Geldbeutel. Aber bei Einkommen über 180.000 Euro brutto, die haben 12.000 Euro mehr. Sie machen Politik für die Reichsten in diesem Land. Bei der AfD übrigens genauso. Weniger Geld nachlesbar bei kleinen und mittleren Einkommen, die haben weniger in der Tasche. Dafür schenken sie in höchsten Einkommen 20.000 Euro mehr. Und bei der CDU, CSU sind 6.000 Euro mehr für die ganz oben. Herr Merz hat gestern etwas ganz Entscheidendes gesagt, nämlich, dass was aus seiner Sicht richtig sei, nicht falsch sein kann, wenn die AfD zustimmt. In Ihrer Logik, meine sehr geehrten Damen und Herren der CDU, CSU, heißt das, Sie werden nach der Wahl, wie es in Österreich auch gerade passiert, gemeinsam mit der AfD das umsetzen, was in Ihrem Wahlprogramm steht. Bei kleinen und mittleren Einkommen kürzen und Steuergeschenke an die Reichsten verteilen, das bereiten Sie gerade vor und das sollten und können alle wissen. Ich sage Ihnen, wenn Ihnen die Falschen, die Rechtsradikalen zustimmen und Herr Orban heute postet, Germany, welcome in the club, dann sollte das Ihnen ein Signal sein, dass Sie völlig falsch abgebogen sind, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und CDU, CSU und auch FDP verstecken ihre Umverteilung von unten nach oben, nachgewiesenermaßen, unter dem Deckmantel der Wirtschaftswende, wie wir heute wieder gehört haben. Aber was braucht denn, wenn man mal genauer hinhört, die Wirtschaft wirklich? Es wird oft ein Ranking zitiert, dem Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit zurückgeht. Aber Sie sagen nie dazu, in welchen Kategorien Deutschland zurückgefallen ist. Am stärksten zurückgefallen sind wir in den Bereichen Haltungen und Werte, bei der unter anderem die niedrige Beschäftigungsquote von Frauen als negativer Faktor für die Standortattraktivität eine Rolle spielt. Wir sind zurückgefallen bei technologischer und allgemeiner Infrastruktur, nicht aber im Bereich der Steuern, Herr Vogel. Sie werfen mit Nebelkerzen und wissen nicht, was eigentlich die Experten sagen. Und ich darf Ihnen zitieren die OECD-Wachstumsprognose für Deutschland. Ein Grund für das relativ schwache Wachstum ist die im Vergleich zu anderen Ländern der Eurozone restriktivere Fiskalpolitik. Das Sparen, unter anderem die Wiedereinsetzung der Schuldenbremse, führte 2024 zu einer starken Reduzierung der öffentlichen Ausgaben und damit zu einer schwachen wirtschaftlichen Entwicklung. Und das wollen Sie fortsetzen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in herausfordernden Zeiten für die Gesellschaft und die Wirtschaft wollen und müssen wir starke fiskalische Impulse zur Stützung und Stärke unserer Wirtschaft setzen. Genau das wollen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auch tun. Wir wollen und müssen jetzt das tun, was IWF, was OECD, was der BDI, was DGB, was Wirtschaftsweisen fordern. Wir brauchen massiv mehr private und öffentliche Investitionen. Wir brauchen gezielte steuerliche Anreize, die Modernisierung unserer Wirtschaft, den Made-in-Germany-Bonus, der das macht. Dann, wenn investiert wird, gibt es eine steuerliche Erleichterung, Abschreibungsmöglichkeiten ausbauen. Und wir brauchen, und das ist auch belegt durch mehrere Gutachten, insgesamt 600 Milliarden Euro in den nächsten 10 Jahren an öffentlichen Investitionen. In den Breitbandausbau, in Straßen und Brücken und vor allem in Bahnen, in bezahlbare Wohnungen und Krankenhäuser, in Kitas und Schulen. Das alles dient der notwendigen Modernisierung unseres Landes und stärkt gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft für gut bezahlte und tarifgebundene Arbeitsplätze. Das ist also eine Richtungsentscheidung, auch wie es in der Finanzpolitik weitergeht. Haben wir eine Umverteilung von unten nach oben, wie die FDP, wie CDU, CSU, wie AfD es wollen, nicht gegenfinanziert, ein Sparen dann an Rente, an Kindergeld, an notwendigen Investitionen oder eine solide Finanzierung der notwendigen Aufgaben, um den sozialen Zusammenhalt zu garantieren und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Das ist die richtige Entscheidung, und wir stehen da auf der richtigen Seite.
Für die Union hat jetzt Olaf Gutting das Wort.
Ja, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Die letzten 3 Jahre waren keine guten Jahre für Deutschland. Mit einem grünen Wirtschaftsminister sind wir inzwischen im 3. Jahr in der Rezession. Die Wirtschaft schrumpft. Deutschland und die Menschen werden jeden Tag ärmer. Und nicht nur die arbeitende Bevölkerung erlebt einen immer stärkeren Abfluss aus dem Portemonnaie. Vom hart erarbeiteten Einkommen bleibt immer weniger übrig. Und dann kommen auch noch zusätzliche Ausgaben hinzu, wie bei vielen aktuell die erhöhte Grundsteuer, höheres Porto, oftmals höhere Kfz-Versicherungsbeiträge, höhere CO2-Abgabe und vieles mehr. Und gleichzeitig hat die Ampel mit Beteiligung der FDP die Sozialversicherungsbeiträge auf über 42% geschraubt. Und wer dann zu Beginn dieses Jahres auf seinen Lohnzettel blickt, hat Tränen in den Augen. Und er hat Zweifel, ob sich Anstrengung in diesem Land überhaupt noch lohnt. Und insofern haben Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, ja recht, dass Sie das heute thematisieren. Was den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland nicht nur unter den Nägeln brennt, sondern viele tatsächlich zutiefst belastet. Und es ist nicht nur ein Gefühl. Nein, vom hart erarbeiteten Einkommen bleibt in diesem Land tatsächlich zu wenig übrig. Und die Wahrheit ist, die FDP, die heute diesen Antrag gestellt hat, hat ja in den letzten 3 Jahren mitregiert. Insofern haben auch Sie es mitzuverantworten, dass die Reallöhne in den letzten 3 Jahren eben nicht spürbar gestiegen sind. Und das ist auch der Unterschied zur Zeit der Regierung der Union. Mit wenigen Ausnahmen gab es unter einer unionsgeführten Bundesregierung jedes Jahr Reallohnsteigerungen. Und die von Ihnen immer wieder angeprangerte, überbordende Bürokratie war lange nicht so ausgeprägt wie nach den letzten 3 Jahren Ampel. Ab heute will ich nicht zurückschauen, sondern wir wollen ja nach vorne blicken. Wir brauchen einen neuen Kompass für Deutschland. Wir wollen eine Agenda für die Fleißigen, weg von bürokratischer Gängelung, immer wieder steigenden Abgaben. Mit unserer Agenda 2030 setzen wir die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, um in diesem Land wieder Mut und Zuversicht zu erzeugen. Wir haben dazu ein großes Steuerpaket, eine große Steuerreform vorbereitet. Damit entlasten wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber eben auch Unternehmen. Damit sorgen wir für mehr Leistungsgerechtigkeit, für mehr Investitionen in Arbeitsplätze sowie für sichere Sozialsysteme, kurzum für mehr Wohlstand in diesem Land. Wir wollen eine Reduzierung der Einkommensteuerbelastung mit einem flacheren Einkommensteuertarif. Das sogenannte Spitzensteuersatz soll erst bei 80.000 Euro Jahreseinkommen greifen. Den Grundfreibetrag werden wir jährlich erhöhen. Und das führt insgesamt zu einer niedrigeren Steuerbelastung für alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und insbesondere auch für die hart arbeitende Mittelschicht. Wer mehr leistet, liebe Kolleginnen und Kollegen, soll sich am Ende auch mehr leisten können. Und dazu stellen wir die Überstundenzuschläge steuerfrei. Für Rentner, die freiwillig länger im Job bleiben möchten, führen wir die Aktivrente ein mit steuerfreiem Zuverdienst in Höhe von 2.000 Euro pro Monat. Die Sozialversicherungsbeiträge müssen wieder runter auf die Grenze von 40%. Und dazu haben wir heute den Antrag der FDP, in dem ja viele von diesen Maßnahmen, die da drinstehen, sehr richtig sind. Vieles davon ist dringend notwendig. Und sehr vieles, was in diesem Antrag steht, haben auch wir in unserem Regierungsprogramm berücksichtigt. Aber die Menschen, die wieder mehr Netto von ihrem sauer verdienten Geld haben wollen, müssen Folgendes wissen. SPD und Grüne wollen hier nicht liefern. Die FDP will zwar liefern, kann es aber nicht. Das haben die letzten 3 Jahre eindrücklich gezeigt. Und deshalb gilt, die einzige Partei, die den Politikwechsel schaffen kann, die den Menschen tatsächlich mehr netto vom Brutto lässt, ist die Union. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Katharina Beck hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger! Ich will auch, dass Deutschland vorne dabei ist. Ich möchte, dass es diesem Land gut geht. Ich möchte, dass die Wirtschaft pulsiert. Das wollen wir Grünen. Ich glaube, das wollen wir alle. Und da einen Spaltpilz teilweise so reinzutreiben, das ist Unfug. Wir haben gemeinsam mit der FDP, und ich frage mich manchmal, warum Sie das nicht ein bisschen mehr feiern, im letzten Jahr allein Steuersenkungen in einer Summe von 45 Milliarden Euro beschlossen, um Sie zu entlasten. Ich übersetze das mal. In den letzten Jahren haben Sie ja sehr gelitten unter gestiegenen Preisen, die Bürgerinnen und Bürger und auch die Unternehmer und Unternehmerinnen. Aber zum Beispiel für eine Familie, die ungefähr 56.000 im Jahr verdient, haben wir Steuersenkungen gemeinsam beschlossen von ungefähr 1.500 Euro. Und ich glaube, auch wenn vielleicht mehr noch nötig ist, ist auch das wichtig. Das ist hier ein breiter Konsens gewesen, Sie zu entlasten. Das haben wir auch mit anderen Dingen gemacht. Die EEG-Umlage, die Sie persönlich immer zahlen mussten, haben wir abgeschafft. Das ist bei einem 4-Personen-Haushalt bis zu 300 Euro Ersparnisse im Jahr. Und auch in diesem Antrag der FDP, den Grundfreibetrag zu erhöhen, das haben wir gerade erst gemacht. Jetzt kann man bis zu 1.000 Euro im Monat verdienen und muss darauf keine Steuern zahlen. Das ist dieser ominöse Grundfreibetrag, von dem alle sprechen. Das ist ganz gut, dass man am Anfang auch nichts bezahlen muss an Steuern. Das reizt die Arbeit an. Es ist auch toll, die steuerliche Absetzbarkeit von Betreuungskosten zu verbessern. Ehrlicherweise haben wir Grüne uns dafür total für eingesetzt, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Und das ist gut. Nur man muss sich bei der Summe der Vorschläge, sowohl von FDP, aber auch von der CDU/CSU, wirklich mal ernst in die Augen schauen. Denn hier wird Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, etwas verkauft, was so nicht leistbar ist. Ich ordne das mal ein. Wir haben einen Bundeshaushalt von ungefähr 480 Milliarden Euro. Und die Steuersenkungen hier, ja, die betreffen auch teilweise Länder- und Kommunalhaushalte. Aber die belaufen sich bei der FDP ungefähr bei bis zu 140 Milliarden Euro. Das ist ein sehr großer Batzen von diesem Bundeshaushalt. Bei der Union auf ungefähr 100 Milliarden Euro. Und das auf einmal irgendwo herzunehmen, das ist einfach absolut unseriös. Und ein solches unseriöses Versprechen werden Sie von uns nicht bekommen, nur damit Sie glauben, man würde Sie entlasten nach der Wahl. Es ist aber technisch gar nicht möglich, so wie das FDP und CDU/CSU leider machen. Und die AfD sowieso, das ist das größte Reichenprogramm, was sie haben können. Da werden die Vielverdienste am allermeisten belastet und die Wenigverdiener müssen sogar noch draufzahlen. Bei uns bekommen Sie zum Beispiel eine Entlastung, dass Sie die Belege nicht mehr sammeln müssen. Wir werden den Freibetrag, den Werbekostenpauschbetrag auf 1.500 Euro, wenn wir den anheben, da muss ungefähr die Hälfte der Bevölkerung das nervige Belege sammeln nicht mehr machen. Das ist super. Sie können womöglich sogar dreistellig dann Steuern einsparen im Jahr. Wir wollen Gerechtigkeitslücken im Steuersystem schließen. Das ist mal wichtig. Da kommt sogar Geld rein. Wussten Sie, dass man 300 Wohnungen besitzen kann und ab dann, ab diesem Punkt, steuerfrei das vererben kann, während jemand, der 3 Wohnungen besitzt, seinen fairen Anteil an der Gesellschaft zahlt. Wenn man ein Eigenheim vererbt, ist das steuerfrei. Das ist mir ganz wichtig. Am unteren Ende gibt es gute Freibeträge. Das ist wichtig. Aber das ist ungerecht. So etwas gehört abgeschafft. Genauso wie wenn man über 26 Millionen Euro vererbt, dann kann man mit vernünftigen Regelungen für Betriebsvermögen die absurde Regelung, dass das dann komplett steuerbefreit ist, abschaffen und die Betriebe trotzdem retten. Auch das haben wir vor. Plus, wir möchten den Sparzuschuss des Staates für Sie erhöhen. Das nennt man vermögenswirksame Leistungen zum Vorsparen. Das ist sehr gut, denn die Hälfte der Bevölkerung hat gar keine Rücklagen. Und das ist in diesen wirtschaftlich ein bisschen schwierigen Zeiten nicht hinnehmbar. Und da möchten wir Sie, die Bürgerinnen und Bürger, unterstützen. Vielen herzlichen Dank.
Kai Gottschalk ist der nächste Redner für die AfD.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Steuerzahler, vor allen Dingen liebe Kollegen, um Herrn Vogel eben zu zitieren, was Sie hier gerade alle machen, ist eine Verarsche der Wählerinnen und Wähler da oben. Wer hat eigentlich, haben Sie partielle Amnesie, 3,5 Jahre in dieser Schuldenkoalition gesessen, dass Sie überhaupt die Chuspe haben, so einen Antrag hier reinzuspringen? Das ist eine Respektlosigkeit vom Wähler, das ist überhaupt nicht zu überbieten. Gestern haben Sie 5 Anträge, die wir hier seit 2020 stellen, auch als die Union schon regierte, einfach mal so demokratisch mit der Mitte der anderen Parteien von der Tagesordnung genommen, meine Damen und Herren. Von der FDP, Sie sollten sich was schämen. 3% für Sie sind noch viel zu viel. Und um Sie mal mit der Wahrheit zu konfrontieren, das ist der nette Kollege Pistorius. Der hat 2019 schon gefordert, mehr Netto vom Brutto. Sie fordern das seit 2009 und der NDR sagte, Sie haben versprochen, aber nicht geliefert.
Herr
und
Kollege,
so war es auch in dieser Regierung.
Und
so wird es immer
Kollege,
sein, wenn Sie gewählt werden. Wir brauchen Sie hier nicht
Herr Kollege
mehr
Gottschalk, Herr Kollege Gottschalk.
Ja, nehme ich jetzt gerne in Kauf, Herr Präsident.
Sie sollen gar nichts in Kauf nehmen. Ich möchte Sie darauf hinweisen,
ja,
dass wir hier uns
dann
mit Worten... Dass wir uns hier mit Worten
Sie bitte die Redezeit.
Hallo, hören Sie mir bitte mal zu.
Dann stoppen Sie die Redezeit.
Hören Sie mir zu.
Ja, ich höre
wir
Ihnen zu.
Setzen uns hier auseinander mit Worten und nicht mit Plakaten. Und ich bitte Sie jetzt zum parlamentarischen Gebrauch, dass wir hier mit Worten und Argumenten miteinander sprechen, zurückzukehren. Vielen Dank.
Gerne, aber die Redezeit schlagen Sie bitte drauf.
Dankeschön.
Gut, machen wir also weiter. Es ist also, um mit den Wählern zu sprechen, die Präsidentin hat jetzt eben gesagt, die Redezeit, die durch ihre Intervention mir genommen wurde, wird mir nicht gegeben. Auch das spricht für die demokratische Mitte hier im Hohen Hause. Aber kommen wir zu Einstein. Mit der Erlaubnis der Präsidentin darf ich den hoffentlich noch zitieren. Es ist, wenn man auf die FDP schaut, eben Wahnsinn, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten, meine Damen und Herren. Auf die Wähler und die Bundestagswahl übertragen, immer das Gleiche zu wählen, ob es da nun Union heißt, SPD oder FDP, die zu wählen und eine andere Politik zu erwarten, die dann tatsächlich den Bürger in den Mittelpunkt des Handelns stellt, das darf man dann wohl auch Wahnsinn nennen, liebe Damen und Herren. Aber kommen wir zu den Fakten zurück. Sie haben gestern von der Tagesordnung genommen, sehr geehrte Damen und Herren von der FDP, den Antrag, den wir hier bereits 2020 gestellt haben, endlich den Tarif auf Rädern einzuführen. Das ist dann tatsächlich, Frau Beck hat hier mit Nebelkerzen gearbeitet, geboten. Denn wir sind verpflichtet, meine lieben Damen und Herren, Sie vom Existenzminimum steuerlich freizustellen. Das ist ein verfassungsrechtlich gebotenes Urteil. Sie so zu entlassen, dass die Inflation Ihren Mehrlohn, Ihr Mehrgehalt nicht aufrisst. Das ist kein Almosen, das ist keine Großzügigkeit von den Damen und Herren hier. Das ist gesetzliche Verpflichtung, ein Wort, was wir alle vergessen haben. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben vorgeschlagen, die Kilometer oder die landläufig genannt, das kennen gerade die Menschen, die zur Arbeit fahren, über die kaputten Straßen und zusammenbrechenden Brücken, mit der sogenannten Entfernungspauschale zu entlasten. Die ist seit mehr als 10 Jahren für die meisten Pendler, die nämlich unter 21 Kilometer fahren, nicht entlastet worden. Wer enthält Ihnen zum Beispiel die Grünen und die SPD gerne vor? Die wollen das gar nicht. Lieber mit dem Fahrrad zur Arbeit, wenn Sie irgendwo auf dem Land wohnen. Also entsprechend auch diesen Antrag hat die große FDP, die sich hier ja gerade so rühmt, dass sie für die Arbeitnehmer da ist, war soeben gestern von der Platte gefegt, meine Damen und Herren. Dann kommen wir zum nächsten Antrag, den Sie so einfach mal runtergenommen haben, nämlich den Grundfreibetrag. Da ist das, was Sie eben gerade gefordert haben, eigentlich lächerlich. Wir haben nämlich schon vor einem halben Jahr gesagt, den Grundfreibetrag, meine Damen und Herren, für Sie auf 15.000 Euro zu erhöhen. Das ist das Geld, was da nicht steuerlich von den Menschen mit den klebrigen Händen, genannt SPD, angefasst wird, meine Damen und Herren. 15.000 Euro Steuerfreibetrag für jeden. Und damit sind Sie schon Lügen gestraft, Herr Schodi. Sie haben ja glattweg Märchen erzählt. Und da will ich mal sagen, natürlich Ihre Blockflöten, das Leibniz-Institut, Titel, habe ich mir sogar aufgeschrieben, Titel 620 im Haushalt hat 2024 600 Millionen Euro aus dem Haushalt bekommen. Wie finden Sie das eigentlich, wenn ein Institut von Ihren Steuergeldern 600 Millionen Euro bekommt? Glauben Sie, dass die dann objektiv mit der Opposition, der einzigen Oppositionspartei hier im Deutschen Bundestag, redlich umgehen? Fakt ist, 40.000. Zwei Menschen, die den Haushalt bilden und zwei Kinder, erhalten bei uns 1.452 Euro mehr, meine Damen und Herren. Das ist AfD, was Sie hier getan haben, ist schlichtweg gelogen auf einem Papier, was wissenschaftlich und inhaltlich komplett falsch ist. Das hat sogar die FDP gemerkt und ist da auch entsprechend in die Intervention gegangen. Hören Sie auf, das will keiner mehr hören. Kommen wir weiter. Wir fordern hier seit 2019, steht übrigens im Wahlprogramm der CDU, und auch im Wahlprogramm der FDP seit 2019 fordert meine Fraktion die Befreiung und die endgültige Abschaffung des Solidaritätszuschlages, meine Damen und Herren. Und 2019 haben Sie auch noch regiert, meine Damen und Herren von der Union, und zwar mit den Schuldenkünstlern der Sozialdemokraten. Und dann kommt eine FDP mal wieder in die Regierung, wie seit 2009, und sagt auch, ja, haben wir eigentlich auch vergessen. Klar, wir wollten den Solidaritätszuschlag abschaffen, haben wir aber einfach so vergessen. Auch Sie haben große Gedächtnislücken, Herr Vogel. Und deshalb werden die Wählerinnen und Wähler nicht auf diese Tricks wie schon 2013 hereinfallen. Sie kommen nicht mehr in dieses Parlament, meine Damen und Herren. Kommen wir zum nächsten Posten, den Sie einfach mal so weggewirkt haben, weil Sie meinst ja alle so gut mit Rentnern. Meine Kollegen Gerrit Huy und die Kollegen aus Arbeit und Soziales haben gesagt, 12.000 Euro Steuerfreibetrag für Rentner. Das wäre tatsächlich eine Aktivierung der sogenannten fehlenden Fachkräfte. 12.000 Euro Steuerfreibetrag für Rentner, wenn die zu ihrer Rente einen Hinzuverdienst haben. Meine Damen und Herren, und ich darf Ihnen das natürlich sagen, oben auf der Bühne, die ach so demokratische Mitte aus Union, FDP, Grüne und SPD haben auch diesen Antrag natürlich abgelehnt, meine Damen und Herren. So stehen Sie da oben als Wähler, wenn der Nichtwahl ist im Mittelpunkt, nämlich gar nicht. Da geht es hier um ganz andere Belange. Und Herr Schrodi, ich gebe Ihnen auch gerne Beispiele. Ich gebe Ihnen auch gerne Beispiele, wie wir es gegenfinanzieren können. Sie pulvern 31 Milliarden, demnächst 38 Milliarden in eine dysfunktionale EU, die für den größten Bürokratiewahnsinn hier in Deutschland mitverantwortlich ist. Die subventionieren Sie mit dem Geld der fleißigen Menschen da oben gegen. Sie zahlen 11 Milliarden Euro in den Entwicklungshaushalt hinein.
Fahrradwege in Peru waren da nur ein spitzes Beispiel. Sie haben nur Geld für andere, aber nicht für die Menschen, die hier hart arbeiten. Und das ändert die AfD, meine Damen und Herren. Und davor haben hier so viele Angst. Ihr linkes demokratisches Deutschland, Ihre inszenierte Demonstration vor der CDU-Parteizentrale, pro Asyl war da, wahrscheinlich auch wieder ein paar Kollegen vom DGB, meine Damen und Herren. Was wir hier haben, ist eine inszenierte Demokratie, meine Damen und Herren.
Ihre Redezeit ist
die Demokratie, die wir haben,
Herr Gottschalk,
meine Damen und
Ihre Redezeit
Sie
ist
haben
jetzt
mir
überzogen.
Eine Minute genommen.
Nein,
das
ich habe Ihnen überhaupt nichts genommen. Ich habe Sie auf die Regeln im Haus hingewiesen und ich weise Sie jetzt darauf hin, dass Ihre Redezeit um
ja,
ist.
Ja, nachdem Sie mir Sie erfolgreich eine Minute genommen
sich
haben,
jetzt
vielen Dank an die demokratische Mitte.
Herr Gottschalk, noch einmal, wer sich hier an die Regeln hält, der muss auch von mir nicht unterbrochen werden. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss damit rechnen, dass ich hier für Ordnung suche. Das Sorge, das ist nämlich meine Aufgabe. Jetzt gebe ich das Wort an Parsa Mabi für die SPD.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, die Antwort auf die Rede des Kollegen der AfD kann man in einem Satz zusammenfassen. Das Ende Europas ist das Ende der deutschen Wirtschaft. Punkt. Jetzt zum Antrag der FDP. Die versprochenen Entlastungen in ihrem Wahlprogramm und dessen Kern finden wir in diesem Antrag wieder, werden zusätzliche Ausgaben für die öffentlichen Haushalte von 138 Milliarden Euro mit sich bringen. Fast die Hälfte der Mindereinnahmen wird bei Ländern und den ohnehin schon stark belasteten Kommunen anfallen. Sie haben sich ja in den letzten Tagen sehr kritisch mit den für Sie sehr negativ ausgefallenen Berechnungen des ZEW beschäftigt, welche Einkommen Sie in Wahrheit mit Ihrem Programm im Blick haben. Und da kann ich Ihnen das durchaus bestätigen, dass das schon ein großes Thema bei den Bürgerinnen für ihre Wahlentscheidung ist. Die 138 Milliarden Euro Kosten Ihrer Wahlversprechen stammen jedenfalls gar nicht vom ZEW, sondern vom Institut der deutschen Wirtschaft. Ich hoffe, Sie können wenigstens bei diesem Institut methodisch mitgehen. Der DIW-Forscher Stefan Bach bescheinigt Ihren Forderungen sogar noch höhere Kosten von 188 Milliarden Euro. Zitat: Mit Erlaubnis der Präsidentin, die FDP lässt es so richtig krachen. Ich glaube, das war aber nicht als Kompliment gemeint. Es gibt nur noch eine politische Kraft, die bei der Berechnung der Kosten der Wahlversprechen mithalten kann, und das ist die AfD mit 149 Milliarden Euro. Es gibt da eine Gemeinsamkeit. Es fehlt jeweils eine seriöse Gegenfinanzierung. In Ihrem Parlamentsantrag finde ich keine einzige Aussage zur Gegenfinanzierung, und das DIW nennt Ihr Programm fiskalisch utopisch. Und wenn dann zumindest in Ihrem Wahlprogramm vage Priorisierungen im Kernhaushalt in Aussicht gestellt werden, dann muss man dann mal gleich Angst haben, dass Sie damit eigentlich tiefe Einschnitte in das soziale Netz meinen. Wenn ich mir zum Beispiel das Statement der Präsidentin des Familienunternehmerverbandes gestern im Morgenmagazin so anschaue, und die steht Ihnen nahe, ich glaube, die ist sogar Mitglied bei Ihnen, dann läuft das auf Forderungen nach weniger Beschäftigung im öffentlichen Dienst hinaus. Und wenn ich mir Ihre Privat-vor-Staat-Fantasien bei den sozialen Sicherungssystemen so anschaue und alleine schon an die private Krankenversicherung denke, bei der es für viele Betroffene hinten raus brutal teuer wird, dann ist die Umsetzung Ihrer Ideologie und Ihres Programms am Ende viel weniger netto vom Brutto für viele in diesem Land. Bei Ihnen ist es so, Bestverdienende sollen offensichtlich entlastet werden, zum Beispiel durch die Streichung des Soli, aber andere sollen dafür die Zeche zahlen. Und da liegt ein ganz wesentlicher Unterschied zu uns. Wir wollen Millionen Normalverdienerinnen mit kleinen und mittleren Einkommen entlasten. Aber wir machen dann zwei wesentliche Aussagen. Wir wollen unsere Entlastungsvorschläge für 95% der Steuerzahlerinnen gegenfinanzieren mit einer höheren Belastung bei den wirklich hohen Einkommen, zum Beispiel bei den Alleinstehenden mit Einkommen von mehr als 140.000, mehr als 200 oder 300.000 Euro. Und ich habe von Olaf Guting in seiner Rede gehört, dass Deutschland ärmer werden würde. Dabei ist es doch so, dass das Geldvermögen in diesem Land auf ein Rekordniveau von 9,3 Billionen Euro angestiegen ist, aber dass es extrem ungleich konzentriert ist. 1% hat ein Drittel des Vermögens in diesem Land, und deswegen ist es richtig, zur Gegenfinanzierung an die wirklich hohen Erbschaften und Vermögen heranzutreten. Unsere Entlastungen sind seriös durchgerechnet, gegenfinanziert und gerecht in der Verteilungswirkung, denn sie kommen den allermeisten normalverdienenden Menschen in diesem Land zugute. Zweitens, uns ist ein handlungsfähiger Staat wichtig. Ja, da muss es in der Praxis viel mehr Vereinfachung geben, auch für die Steuerpflichtigen, zum Beispiel durch vorausgefüllte Steuererklärung. Dagegen haben wir gar nichts. Wir sind aber entschieden gegen massive Entlastungen für Spitzenverdiener und Konzerne mit entweder einem Wachstumsversprechen auf Pump, das Herr Vogel hier vorgetragen hat, klassische Voodoo-Ökonomie, oder einem daraus betroffenen Staat, der dann in seinen Kernleistungen, auf die viele Menschen in diesem Land angewiesen sind, wegkonsolidiert wird. Und wir haben wenigstens eine Idee davon, dass für die Beschäftigten nicht immer mehr netto vom Brutto das einzige Kriterium ist. Wenn ich mir Ihre Aussage anschaue in Ihrem Antrag, die stärkere steuerliche Absetzbarkeit von Betreuungskosten würde insbesondere für Frauen die Ausweitung des Arbeitsangebots erreichen. Dann sage ich, vor allem die Ausweitung der Investitionen in die Kinderbetreuung, in Infrastruktur und Personal würde hier weiterhelfen. Aber da wartet mit wenig volkswirtschaftlichem Sachverstand bei Ihnen im Programm nur das eiserne Festhalten an der Schuldenbremse und damit einer Investitionsbremse auf. Insofern nein zu diesem wohlklingenden Antrag, aber völlig unseriös und unausgegoren. Vielen Dank.
Claudia Raffelhüschen hat das Wort für die FDP-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gerechtigkeit für die Generation der Zukunft, das war das Thema meiner allerersten Rede hier im Deutschen Bundestag. Damals bin ich angetreten mit der Hoffnung, mit meiner Fraktion die Weichen für eine generationengerechte Politik stellen zu können. Das Fazit nach 3 Jahren Mitregieren ist ernüchternd. Wir konnten an vielen Stellen nur noch größere Ungerechtigkeiten für kommende Generationen verhindern. Jedoch wurden unsere Vorschläge für eine fairere Verteilung der Lasten abgelehnt. Die beiden größten Gegner der Generationengerechtigkeit in dieser Bundesregierung, das habe ich in den letzten Jahren leider lernen müssen, sind Robert Habeck und Hubertus Heil. Das mag überraschen, denn beide sprechen gern viel über Gerechtigkeit, den lieben langen Tag lang. Ihre Politik aber will Bequemlichkeit statt Veränderung und verweigert sich einem echten Wandel jetzt und hier zulasten all derjenigen Menschen, die erst in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erwachsen werden. Die SPD wirbt sogar mit Gerechtigkeit, doch nie war ein Arbeitsminister so ungerecht zu kommenden Generationen. Die Gesellschaft altert immer weniger. Junge Menschen müssen immer mehr Alte für Alte zahlen. Doch statt mutig zu reformieren, vertritt Hubertus Heil ein stoisches Weiter-so. Mehr Geld für mehr Rentner, im Zweifel auf Pump. Solide durchgerechnet ist das nicht. Aber um es passend zu machen, verrechnet sich Hubertus Heil alle paar Monate bei den Ausgaben fürs Bürgergeld. Aktuell addieren sich seine Rechenfehler auf knapp 10 Milliarden Euro. Auch die Grünen sind nicht gerechter zu jungen Menschen. Sie behaupten, es brauche überall mehr Geld. Doch das stimmt nicht. Der Sozialstaat war noch nie so groß, die Sozialabgaben noch nie so hoch. Trotzdem hat Habeck noch Milliarden, um sie in seiner insuffizienten Wirtschaftspolitik zu versenken. Wie schlecht diese Wirtschaftspolitik ist, lässt sich mit Fakten belegen. Während andere Volkswirtschaften nach Corona wieder wachsen, treten wir seit 2019 auf der Stelle. Unsere Wirtschaftsleistung ist heute dieselbe wie vor 6 Jahren. 2 Jahre Rezession haben wir schon hinter uns, doch das hat Rot und Grün nicht dazu bewegt, die Wachstumsinitiative endlich ordentlich umzusetzen. Die Arbeitslosenzahlen sind schon wieder gestiegen, das 3. Jahr in Folge. Noch nie haben wir pro Arbeitslosen so viel Geld ausgegeben, und dennoch schaffen wir es nicht, Menschen in Arbeit zu vermitteln. Statt mehr Fachkräfte anzulocken, wandern so viele Hochqualifizierte ins Ausland ab wie noch nie. Mehr Netto vom Brutto, das braucht es, damit junge Menschen sich ein Leben aufbauen können, damit sich Ausbildung lohnen. Und damit das Beamtentum nicht der einzige Berufsweg ohne Nachwuchsschwierigkeiten bleibt. Rente, Pflege, Schulden, fehlende Investitionen und fehlende Fachkräfte, all diese Probleme sind immer noch ungelöst. Generationengerechtigkeit sehe ich hier nicht. Rot-Grün scheint keine Antworten auf die wichtigsten Fragen zu haben. Und auch bei der Union habe ich bis dato auch keine sehen können. Ich selber habe in 3 Jahren hier immer wieder nach Antworten gesucht. Dabei bin ich dankbar, dass ich in meinem Einsatz auf die Sache auf ein großartiges Team zählen konnte. Da es meine letzte Rede ist heute, möchte ich mich bedanken, liebe Anna, lieber Noah, Till und Linda. Auch wenn wir nicht so viel erreicht haben, wie ich gehofft hatte, wir Liberale haben uns in den letzten Jahren immer wieder für Generationengerechtigkeit stark gemacht und einiges Ungerechtes verhindert. Ungerecht wäre es unter anderem gewesen, die Schuldenbremse aufzuweichen und damit unsere Kinder zu noch stärker belasteten Steuerzahlern in der Zukunft zu machen. Und ungerecht wäre es auch gewesen, das Ruhestandsalter und Rentenniveau für die Zukunft einzufrieren. Damit wären die Sozialabgaben noch weiter angewachsen, und ich bin froh, dass ich diese falschen Weichenstellungen nicht mittragen musste, um meinen Kindern weiterhin noch zuversichtlich und glaubwürdig begegnen kann. Vielen Dank.
Frau Hafröschen, vielen Dank. Sie haben es gesagt, das war Ihre letzte Rede. Und ich will ausdrücklich sagen, Sie sind Volkswirtin, Sie haben in Unternehmen gearbeitet, auch in der Wissenschaft. Und Sie haben einen Job gemacht, den Sie auch im Kirschner vermerken, nämlich sich um die Kinder gekümmert. Auch das ist ja eine wesentliche und wichtige Tätigkeit. Sie haben hier nicht mit Argumenten und mit Klarheit gespart. Dafür danke ich Ihnen. Das gehört zur Demokratie dazu. Aber Sie haben auch noch was Besonderes gemacht. Das wissen nicht alle, was das heißt. Sie sind nämlich Schriftführerin. Und der letzte Dienst, den Sie hier haben werden, das war die letzte Rede, aber der letzte Dienst wird mutmaßlich sein heute Nacht zwischen 1 und 3. Das ist das Los der Schriftführerinnen und Schriftführer, dass sie wirklich bis zum Ende da sind. Und das ist auch ein Verdienst an diesem Parlament. Deswegen danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihre Arbeit hier. Das Wort hat Sascha Müller für Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Als ich den Antrag zum ersten Mal gelesen habe, hatte ich eigentlich einen etwas süffisanten Umgang damit vor, hätte natürlich das Trennende erwähnt und die Gemeinsamkeiten gesucht. Manchmal lächelnd angemerkt, warum ihr eigentlich die Koalition verlassen habt, weil das eine oder andere hättet ihr mit uns wirklich gut besprechen können. Aber ehrlich gesagt, ich habe dann nach den Abstimmungen gestern meine Überlegungen zu der Rede abgebrochen und noch mal neu begonnen. Denn es erscheint mir nach den Ereignissen von gestern unpassend. Ich zweifle, ob es die FDP, als der man sich als sozialliberal denkender Mensch, wie ich mich sehe, reiben konnte, die aber immer auch Überzeugungen hatte, die es zu beachten gilt. Ich habe Zweifel, ob es diese Partei nach den gestrigen Ereignissen, nach den Beschlüssen, die sicher nicht liberal, sondern nationalistisch und autoritär sind, wirklich noch gibt. Also werde ich mich rein sachlich mit dem Antrag auseinandersetzen. Wir alle wünschen uns, dass die Menschen mehr Geld übrig haben. Auch wenn ich große Zweifel, ob wir, wenn wir die aktuellen Berechnungen diverser Institute der Wahlprogramme der einzelnen Parteien betrachten, ob wir die gleichen Menschen im Blick haben. Aber gut, Sie wollen den Grundfreibetrag erhöhen, das wollen so ziemlich alle hier, meine Partei inklusive. Sie wollen die Einkommensteuersätze insbesondere für mittlere und niedrige Einkommen senken. Klingt erstmal gut. Menschen mit kleinen Einkommen haben von ihren Plänen allerdings kaum etwas. Sie zahlen keine oder fast keine Einkommensteuer. Und insbesondere für mittlere und niedrige Einkommen heißt natürlich auch für hohe und sehr hohe Einkommen soll es Steuersenkungen geben. Und spätestens da stellt sich die Frage der Gegenfinanzierung. Sie fordern weiterhin eine negative Einkommensteuer. Ja, auch wir denken in unserem Wahlprogramm in eine ähnliche Richtung mit Steuergutschriften etwa für Alleinerziehende oder Menschen mit geringem Einkommen. Und das kann ein Baustein sein, um das Problem der sogenannten Transferentzugsraten zu lösen. Also das Problem, dass bei geringen Einkommen zusätzlich zustehende Sozialleistungen durch höheres Einkommen, etwa durch mehr Wochenstunden, wegfallen und unter dem Strich kein zusätzliches verfügbares Einkommen übrig bleibt. Dass Sie aber Sozialleistungen zusammenfassen wollen, wirft dann schon Fragen auf, und es steht zu befürchten, dass es neue Ungerechtigkeiten gibt, wenn etwa spezifische Bedarfe nicht mehr berücksichtigt werden. Steuerliche Absetzbarkeit von Betreuungskosten verbessern, ja, das haben wir bereits gemacht, noch gemeinsam als ehemalige Dreierkoalition mit dem Jahressteuergesetz. Und es war gut, dass wir das gemacht haben. Klar ist aber auch, Steuererleichterungen allein reichen nicht. Wir brauchen auch ein flächendeckendes, bezahlbares und qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot. Zum Soli hatten wir erst kürzlich einen FDP-Antrag zur schrittweisen Abschaffung. Jetzt wollen Sie ihn offenbar auf Einschlag abbauen. Ja, was denn nun? Nun gut, ich habe nur noch wenig Redezeit, deswegen mein letzter Punkt. Der Anstieg der Sozialleistungen soll bekämpft werden. Und angesichts der Erhöhung unserer Krankenkassenbeiträge zum Jahreswechsel ist das ein definitiv berechtigtes Anliegen. Und da liegen ja Vorschläge auf dem Tisch. Aber wehe, es sagt jemand, dass Menschen mit großen Vermögen in geeigneter Weise herangezogen werden. Es entstehen dann ganz schnell Legenden auch aus ihren Reihen. Plötzlich soll es genau um die anderen gehen. Deshalb hier ganz klar von meiner Seite. Wenn Sie zu Hause einen ETF-Sparplan haben, beispielsweise für Ihre Altersvorsorge, behalten Sie ihn. Es ist gut, dass Sie ihn haben. Solange Sie nicht damit Millionär werden, was in wenigen Fällen der Fall sein wird, werden Sie keine Sozialabgaben darauf zahlen. Wir stehen für eine Politik, die gezielt diejenigen entlastet, die es wirklich brauchen und die sicherstellt, dass unser Staat handlungsfähig bleibt. Auch darüber wird es in wenigen Wochen bei der Wahl gehen. Und im Übrigen gilt, nie wieder ist genau jetzt.
Johannes Scheininger hat das Wort für die CDU-CSU.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Gottschalk, also ich kann mich jetzt dann doch nicht zurückhalten. Egal, was Sie nehmen, nehmen Sie weniger davon. Also wer so eine Rede abzieht, da merkt man, also ganz klar kann das nicht sein. Und weil ich es gerade eben gehört habe, hier als Zwischenruf, Herr Schrodi, hören Sie auf, die Menschen in Deutschland anzulügen. Sie haben das im vergangenen Wahlkampf gemacht, als Sie den Menschen beispielsweise versprochen haben, dass es 400.000 neue Wohnungen jedes Jahr geben soll. 3 Jahre nichts geleistet, jeweils nur die Hälfte. Und wenn man sich jetzt die Wahlplakate der SPD anschaut, da steht drauf, mehr Netto, mehr Wachstum. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, die Bilanz dieser Ampel, dann ist es doch eine Katastrophe wirtschaftlicher Art. Eine Katastrophe. Robert Habeck, Olaf Scholz, die Grünen und die SPD haben dafür gesorgt, dass wir in der größten wirtschaftlichen Krise unseres Landes in der Geschichte Deutschlands sind. Das Bruttoinlandsprodukt, das zweite Jahr in Folge gesunken, vermutlich in diesem Jahr auch. Allein im vergangenen letzten vierten Quartal noch mal schlechter als sowieso schon prognostiziert. Die Insolvenzzahlen steigen. Wir haben so viele arbeitslose Menschen in diesem Land wie seit 10 Jahren nicht mehr. Ein Unternehmen nach dem anderen kündigt Stellenabbau an. Die Investitionen finden nicht in Deutschland statt, sondern im Ausland. Die Energiekosten sind auf einem Höchststand. Meine sehr geehrten Damen und Herren, SPD und Grüne, Robert Habeck und Olaf Scholz haben Deutschland und die Deutschen ärmer gemacht. Und wenn Sie in Ihrem Wahlkreis unterwegs wären, und mal mit den Unternehmen in den letzten Monaten gesprochen hätten, dann hätten die Ihnen vermutlich die 3 großen V gesagt. Die großen Unternehmen verlagern, die mittleren Unternehmen verkaufen und die kleinen verabschieden sich einfach. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist die Bilanz der Ampelpolitik und diese muss ab 23. Februar beendet werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wir diskutieren ja nicht erst seit gestern über die Frage, wie können wir eigentlich unsere Demokratie erhalten? Wie können wir auch die Zustimmung der Bevölkerung zu unserem gesellschaftlichen und politischen System erhalten? Und da muss man doch eins mal feststellen. Diese Ampel hat in den letzten 3 Jahren die AfD verdoppelt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie waren es, die die Zustimmung zur AfD verdoppelt haben. Und ich rufe Ihnen nur eins zu. Wackelt der Wohlstand, dann wackelt auch die Demokratie. Sie haben eine sehr, sehr große Verantwortung, dass wir jetzt genau in dieser Situation sind. Und wir müssen hier den Politikwechsel schaffen. Denn Die Leute sind in den letzten Jahren ärmer geworden. Viele haben einen Schrecken bekommen, als sie jetzt ihre Lohnabrechnung erhalten haben. Und dass Sie jetzt gerade an dieser Stelle lachen, zeigt, Sie haben mit den Arbeitern in diesem Land nichts mehr zu tun. Eine rote Hochburg wird nacheinander fallen am 23. Februar. Wir würden uns wünschen, Sie würden sich mal wieder um Ihre Klientel kümmern, statt diese alle zu verschrecken. Sie haben die Leute ärmer gemacht. Es wäre besser gewesen, wenn Sie sich mehr um diese Menschen gekümmert hätten. Und wir schlagen vor, dass die Menschen wieder mehr Geld in der eigenen Tasche haben. Und dann hört man von den Grünen, und Herr Müller hat es ja gerade eben wieder bestätigt, eine massive Erschütterung derjenigen, die das machen, was wir als Politik ihnen eigentlich seit 20, 25 Jahren sagen. Nämlich, die Rente wird im Zweifel nicht halten. Sorgt bitte selbst vor, nehmt eure eigene Verantwortung wahr. Ja, wie verrückt muss man eigentlich sein, in solch einer Phase in einem Wahlkampf einen Vorschlag zu machen, Sozialversicherungsbeiträge auf Kapitalerträge zu nehmen. Es ist doch verrückt. Sie zerstören den Kapitalmarkt. Sie zerstören auch das Vertrauen der Menschen in diejenigen, die selbst etwas machen. Es war einfach nur schlecht. Und bis heute können Sie nicht sagen, wo die genauen Grenzen sind. Das ist die unseriöse Politik der Grünen. Wir dagegen wollen die Unternehmenssteuer senken, damit mehr Luft für Investitionen in den Unternehmen da ist. Wir sagen, der Soli muss endlich weg. Es kann nicht sein, dass ein Sonderbeitrag, für dessen Zweck es keinen Grund mehr gibt, immer noch besteht. Wir wollen ihn abschaffen, dass gerade in den kleinen und mittleren Unternehmen mehr Luft ist. Wir sagen, diejenigen, die fleißig sind, die sollen mehr haben. Deswegen wollen wir die Überstundenzuschläge freistellen, den Einkommensteuertarif abflachen und vor allen Dingen eines korrigieren, nämlich dieses ungerechte Bürgergeld.
Möchten Sie eine Zwischenfrage zulassen?
Bitte schön. Noch eine Zwischenfrage.
Vielen Dank, Herr Steiniger, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie beschreiben, wie auch Ihr Vorredner aus der Unionsfraktion, die Steuersenkungen, die Sie gern durchsetzen würden. Es ist tatsächlich so, dass auch Grüne und SPD in ihrem Wahlprogramm weiträumige Steuersenkungen drin haben. Der große Unterschied zu Ihnen ist, dass die bei uns solide gegenfinanziert sind. Daher meine Frage an Sie, es wurde hier auch schon angesprochen, durch Ihre Steuerpläne wird in den öffentlichen Haushalten jedes Jahr ein Defizit entstehen von rund 100 Milliarden Euro. Ich glaube, wenn man solche Wohltaten, wie Sie sie beschreiben, vorschlägt, dann muss man sich ehrlich machen, auch der Bevölkerung gegenüber, und muss hier darstellen können, wie man diese 100 Milliarden Euro, die wir jedes Jahr dann weniger im Haushalt haben, denn kompensiert. Das ist meine ganz konkrete Frage an Sie. Wo genau wollen Sie diese 100 Milliarden Euro einsparen? Wo wollen Sie kürzen? Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass wir aller Wahrscheinlichkeit nach ab 2028, um unsere NATO-Verpflichtungen einhalten zu können, jedes Jahr 30 bis 40 Milliarden Euro mehr im Verteidigungsetat etatisieren müssen. Und vielleicht im Vorgriff auf die Antwort, die ich erwarte, weil ich vermute, dass Sie mit einem Wachstum argumentieren, das dann die Steuereinnahmen erhöht, quantifizieren Sie das doch mal. Ihre Pläne, wie viel Prozent des BIPs werden wir dadurch wachsen und was bedeutet das in absoluten Zahlen? Diese Ehrlichkeit der Bevölkerung gegenüber, die gehört dazu, Herr Steiniger.
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Also, erster Punkt. Das, was wir versprechen, sind keine Wohltaten. Wir wollen die Fleißigen in diesem Land unterstützen. Wir wollen, dass diejenigen, die in den Unternehmen sagen, wir investieren was noch in diesem Land, die wollen wir unterstützen. Wir wollen die Wirtschaft nach vorne bringen. Das sind keine Wohltaten, sondern es ist notwendig. Zweiter Punkt, der Finanzierung. Naja, erster Punkt, wir werden das Bürgergeld in der jetzigen Form abschaffen. Es ist eine der größten sozialen Ungerechtigkeiten, die Sie eingeführt haben. Sie haben damit auch die Menschen auf die Palme gebracht. Dadurch 100.000 Menschen, die aus dem Bürgergeld in Arbeit kommen, sind 3 Milliarden Euro. Wir werden mit der illegalen Migration nach Deutschland ein Stoppschild hinsetzen. Auch dort wird es Einsparungen geben. Und dann ist unsere Finanzierung glasklar und sehr seriös. Wir sagen, es wird nicht auf einen Schlag umgesetzt. Es gibt einen Vierjahresplan. Immer zum 1.1. eines Jahres werden wir diese Steuerpläne entsprechend umsetzen. Dadurch erreichen wir übrigens eines, was Sie nicht erreicht haben. nämlich Planungssicherheit für die Menschen und die Unternehmen. Das, was ich höre in meinem Wahlkreis, wenn ich mit den Unternehmern spreche, dass es eben das riesengroße Problem der letzten 3 Jahre gab. Man wusste überhaupt nicht, welches ihre Gesetz kommt eigentlich in den letzten Wochen und Monaten. Alle waren verunsichert und deswegen wurde nicht investiert. Wenn wir es mal wieder schaffen, Planungssicherheit in diesem Land zu haben, dann wird es auch wieder Wachstum geben. Darauf setzen wir. Wir stehen für Wachstum, Sie stehen für Degrowth. Und in diesem Sinne wünsche ich uns noch eine gute Debatte. Herzlichen Dank an die FDP, dass wir diese Möglichkeit hatten.
Herr Gottschalk wurde von Ihnen, Herr Steininger, persönlich angesprochen und deswegen hat er jetzt die Möglichkeit, darauf zu reagieren.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, für das Zulassen der Reaktion. Ich fand das schon, wenn einem die Argumente ausgehen, und vielleicht habe ich etwas mehr Temperament als Sie, und es ist auch gut so, dass ich Temperament habe, schon ziemlich unverschämt. Auch das spricht für den Stil, der irgendwie abhanden gekommen ist, wenn Sie mir mit Ihrer Bemerkung und auch den Menschen insinuieren wollen mit Ihrer Bemerkung, Herr Gottschalk, egal was Sie genommen haben, nehmen Sie weniger davon. Vielleicht habe ich etwas genommen, das nennt man Erkenntnis oder Wissen, weil ich ein paar Ausbildungen habe. Aber dass man aus der Haut fährt, wie Sie eben das auch vorgegeben haben, wenn Sie all die Anträge, die ich auch genannt habe, Tarif auf Rädern, Abschaffung des Solis, entsprechende Erhöhung des Grundfreibetrages, Erhöhung der Pendlerpauschale, ablehnen und seit 16 Jahren nichts getan haben, nämlich die letzte Reform von Herrn Schröder hat Frau Merkel dankend angenommen und dann haben sie auch die Hände in den Schoß gelegt. Dass man dann als Mensch, der die Wirtschaft liebt und dieses Land liebt, aus der Haut fährt, das ist gut so, das ist richtig so, aber ich verbiete mir solche Bemerkungen, die insinuieren, dass ich für meine Reden und mein Temperament vielleicht irgendwelche anderen Mittel brauche. Ich nehme Wasser und das langt mir. Vielen Dank.
Herr Steininger, Sie möchten reagieren. Bitte schön.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kollege Gottschalk, also zum einen, Sie beschweren sich ja immer, dass man nicht irgendwie alles sagen dürfte. Und sobald ein bisschen Kritik an Ihnen kommt, sind Sie total beleidigt und machen hier jetzt so eine Zwischenintervention. Und der zweite Punkt ist, das hat man ja gerade eben auch wieder gesehen, wir kennen das ja auch aus dem Ausschuss, Sie fangen halt einfach bei irgendeinem Thema an und enden bei was ganz anderem. Und das hat für mich einfach den Eindruck sehr stark noch mal bestärkt, dass es vielleicht dann nicht nur Wasser ist, aber in diesem Sinne ist die Frage, glaube ich, an der Stelle beantwortet. Nicht immer nur von Rede und Meinungsfreiheit sprechen, sondern dann auch ertragen, lieber Kollege.
Ich grüße Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, in den Mittag und auch liebe Besucherinnen und Besucher. Liebe Soldatinnen und Soldaten der Deutschen Bundeswehr, vielen Dank, dass Sie da sind. Ich begrüße Sie recht herzlich alle hier zu unserer Debatte, die wir jetzt fortführen mit dem nächsten Redner, der Bernhard Daltrup heißt und von der SPD-Bundestagsfraktion kommt.
Das stimmt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich rede ja auch zum letzten Mal, aber da komme ich hinterher noch mal drauf zu sprechen. Ich wollte aber zunächst nur ganz kurz eben sagen, Herr Steininger, ich glaube, das, was Sie gesagt haben, ist Ihnen nicht peinlich, aber ich glaube, Sie sind für Ihre Fraktion peinlich. Und das ist so, weil man, Sie glauben, uns der Lüge bezichtigen zu können, weil wir als politisches Ziel gehabt haben, 400.000 Wohnungen zu bauen. Wir haben in jedem Jahr 300.000 Fertigstellungen gehabt. Wir haben zum gegenwärtigen Zeitpunkt 350.000 Wohnungen im Bau. Wir haben über 800.000 Bauüberhänge. Wir würden gerne mehr machen, aber wir hatten ein Ziel, Sie hatten kein Ziel. Und ein Ziel zu verfolgen und dann nicht zu erreichen, daraus eine Lüge zu machen, Sie sind einfach eine peinliche Gestalt, Herr Steininger, eine peinliche Gestalt. Zum Thema Demokratie und AfD und der geradezu grotesken Schlussfolgerung komme ich gleich nochmal. Aber ich will auch noch etwas zum FDP-Antrag sagen. Und zwar deswegen, weil wenn man lange genug Politik macht, dann werden die Formeln ja sozusagen eingängig. Und der Spruch, wenn ich das mal so sagen darf, mehr Netto vom Brutto, das ist so wie die Schallplatte zur Wahl, wenn ich das mal so sagen darf. Und deswegen große Sprüche, nichts dahinter. Es gibt keine faktenersetzende Kraft des Phraseologischen, hat Herbert Wehner mal zu solchen Sprüchen gesagt. Die Analyse des Instituts für der deutschen Wirtschaft in Köln belegt ja, dass ihre maßlosen Steuerversprechungen nicht zu finanzieren sind. Um eine Antwort auf die Frage zur Finanzierung der 138 Milliarden Steuerentlastungen als Wahlversprechen sagt das Institut für deutsche Wirtschaft, bei Union und FDP gibt es ein großes Fragezeichen. Die Schuldenbremse bei beiden Parteien soll bleiben. Von Steuererhöhungen an anderer Stelle ist nicht die Rede. Die Antwort bleibt auch deshalb offen, weil fast die Hälfte der Mindereinnahmen bei Ländern und Kommunen anfallen würde, die nicht ohne weiteres mitziehen dürfen. Das ist ein Zitat gewesen. Meine Kollegen haben da eben schon darauf aufmerksam gemacht. Und ich will übrigens mal sagen, Kommunen, kleine Bemerkung am Rande, leider hat es ja Ihr Finanzminister in 3 Jahren nicht geschafft, einen ernsthaften Entwurf zur Regelung von Altschulden, also Entlastungen von Kommunen, vorzulegen, obwohl er immer wieder gesagt hat, er würde es tun. So ist das mit den Wahlversprechen und mit den Sprüchen. Er hat nichts davon gemacht. Das Kabinett hat den Entwurf letzte Woche beschlossen unter Leitung des neuen Finanzministers. Vielen Dank dafür. Und ich bedauere sehr, dass das nicht mehr ins Parlament kommt. Ich würde mir von den Grünen mehr Unterstützung in der Frage, aber nun ist passiert. Im Kern ist Ihnen ja auch die Finanzierung der öffentlichen Infrastruktur durch die Kommunen gleichgültig. Diese Schulden, die Sie anhäufen, sind Ihnen gleichgültig. Und die sind in dreistelliger Milliardenhöhe regelmäßig da. Das hat was mit sozialen Einrichtungen in den Kommunen zu tun, mit Lebensqualität, mit Zukunftsfähigkeit. Aber dazu braucht man eben Investitionen und dazu braucht man Steuereinnahmen. Das ist schlicht und ergreifend so. Aber die wollen Sie nicht. Und die Leute sollen auch genau wissen, wo die Verantwortlichen eigentlich sehen. Ebenso wie das Institut der deutschen Wirtschaft kommt das ZDW, ist auch eben gesagt worden, ja darauf zu sprechen, dass die SPD tatsächlich die höchsten Entlastungen bei Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen, aber zugegebenermaßen auch höhere Belastungen für Einkommen oberhalb von 250.000 Euro vorsieht. Dort, wo die Union und erst recht die AfD die größten Entlastungen versprechen, bei Einkommen über 250.000 Euro. Mein Kollege hat das eben, Schrodi hat das eben dargestellt. Wir haben es eben bei diesen Parteien offenbar mit einem Bündnis von Rechten und Reichen zu tun. Das ist sozusagen die Konsequenz. Ihre Steuerentlastungen sind immer verbunden mit einer Durchlöcherung des Solidarprinzips in der Sozialpolitik. Das zeigt sich nicht nur bei der Flexibilisierung der Arbeitslosenversicherung. Das ist, Frau Raffelhüschen, die Aufgabe von Solidarität, die Sie sozusagen politisch beschließen wollen, eine unglaubliche Sache, wenn ich das mal sagen darf, weil das trägt zur Spaltung der Gesellschaft bei. Und das gilt auch für die Bündelung der steuerfinanzierten sozialen Leistungen, die Sie sozusagen als Deckmantel für Einsparungen für die Menschen in der Mitte der Gesellschaft benutzen wollen. Sie wollen den Soli endgültig abschaffen und begründen das damit, dass er auch von Unternehmen gezahlt würde. Wenn dieses Argument nur einen Funken Glaubwürdigkeit hätte, dann würden Sie erklären, dass Sie in Zukunft leistungsloses Einkommen aus Erbschaften, Zinsen, Kapitalerträgen stärker besteuern würden. Dahinter steht nämlich kein Leistungsgedanke, sondern Vermögen und nichts anderes. Und Ihre Formel, dass sich Leistung lohnen müsste, erweist sich an dieser Stelle als hohle Phrase. So ist es. Ich glaube übrigens, dass Ihnen zu der Entscheidung für mehr Steuergerechtigkeit überhaupt nicht der Mut fehlt. Nein, der Punkt ist, Ihnen fehlt der Wille. Sie wollen das überhaupt gar nicht. Sie wollen nicht entlasten, weil Sie eben zum Bündnis der Rechten und Reichen gehören. Und deshalb läuft die Frage, wie Sie Ihre Entlastungsversprechen finanzieren wollen, ins Leere. Denn die Finanzierung gibt es nicht. Sie sind eine Luftnummer. Phraseologie. Jetzt ist das meine letzte Rede. Ja, jetzt habe ich noch 50 Sekunden. Ich will ein paar Bemerkungen machen. Ich habe mich bei vielen Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitern des Hauses, Präsidium und so weiter zu bedanken. Das will ich an dieser Stelle sehr, sehr gerne tun. Und ich würde gerne versöhnlich enden. Aber das geht leider nicht. Meine Zeit geht anders zu Ende, als ich mir das hätte vorstellen können. Ich meine nicht die Entscheidung zum Bruch der Koalition. Nein. Ich meine ein Szenario der FDP, das uns, die Sozialdemokraten, als Koalitionspartner in ein Bild versetzt, das mit der Befreiung Deutschlands vom Faschismus nach dem D-Day gleichgesetzt wird. Ich empfinde, meine Damen und Herren, das ist für mich ein Tiefpunkt der politischen Kultur. Schämen Sie sich. Und die Abstimmung gestern, initiiert von einer CDU, die einem niedrigen Machiavellismus sozusagen folgend ihr politisches Machtkalkül über den Konsens der Demokraten stellt, auf der Grundlage unserer Verfassung, das ist genauso problematisch. Ich hoffe sehr, dass unser Land die Kraft hat, diesem Angriff zu widerstehen.
Ruprecht Polenz, der ehemalige CDU-Generalsekretär, hat gesagt, dass in Deutschland, Zitat, die Faschisten nur dort an die Macht gekommen sind, wo die Konservativen ihnen die Plattform geboten haben. Und heute lese ich mit Stolz, dass sich die Bundeskanzlerin Angela Merkel von ihrem Verhalten distanziert und Frau Grütters davon redet, dass ihnen der sozialethische Kompass verloren gegangen ist. Sollten jemals wieder Rechtsextremisten oder Faschisten in Deutschland an die Macht kommen, wird hoffentlich nicht der gestrige Tag als der Tag in die Geschichte eingehen, an dem alles begann. Deshalb habe ich eine letzte Bitte in einem Satz. Verteidigen Sie diesen demokratischen und sozialen Rechtsstaat. Verteidigen Sie dieses Land. Verteidigen Sie die Republik. Herzlichen Dank.
Ja, lieber Herr Daltrup, auch wir möchten uns im Namen des Präsidiums, ich denke im Namen aller Kolleginnen und Kollegen, recht herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Arbeit als Abgeordneter hier im Deutschen Bundestag, für Ihre Arbeit als Baupolitiker und ich kann sagen auch für Ihre Arbeit im Kunstbeirat des Deutschen Bundestages. Es war immer sehr gut und Sie haben uns immer gut bereichert mit Ihren Ideen. Vielen Dank. Vielen Dank auch für das Haltungzeigen gerade eben und Ihnen persönlich alles, alles Gute. Bleiben Sie ein wehrhafter Demokrat, das denke ich schon, und sind Sie weiter so engagiert in diesem Thema und für Sie persönlich, für Ihre Familie alles, alles Gute. Dankeschön. Und für DIE LINKE hat das Wort Janine Wissler.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, mehr Netto vom Brutto, das fordert die FDP in ihrem Antrag und im Wahlkampf. Zeit für einen Faktencheck. Hätten die Menschen tatsächlich mehr Netto vom Brutto mit der FDP? Und wenn ja, wer hätte mehr? Das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung hat zusammen mit der Süddeutschen Zeitung die finanziellen Auswirkungen der Wahlprogramme der Parteien verglichen. Wie würden sich die Vorschläge der FDP auf das verfügbare Einkommen auswirken? Das Ergebnis? Haushalte mit einem Einkommen von bis zu 20.000 Euro im Jahr würden von der FDP sogar schlechter gestellt als heute. Der Linken hingegen bescheinigt das ZDW für niedrige Einkommen eine Einkommenssteigerung von 12-30%. Okay, dass die FDP kein Herz für Arme hat, das ist allgemein bekannt. Aber was vielleicht für viele überraschend sein könnte, sind die Zahlen des ZDW für die Einkommen zwischen 20.000 und 80.000 Euro jährlich, also die viel beschworene Mitte der Gesellschaft. Auch dort will DIE LINKE weit mehr entlasten für als die FDP und mehr als alle anderen Parteien hier im Haus, meine Damen und Herren. Frau Präsidentin, würden Sie die Zwischenfrage zulassen, würde ich sie auch zulassen.
Dann machen wir das vom Kollegen Mortos.
Ja, liebe Frau Kollegin, Frau Präsidentin, und vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich möchte jetzt doch einmal etwas dazu sagen, beziehungsweise Sie dazu fragen, weil diese ZEW-Studie ja jetzt wirklich von linken Parteien dauerhaft rangezogen wird, um Fake News zu verbreiten, die auch schon das ZEW selbst eingestehen musste. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass unter anderem die Annahme des ZEW, die Freien Demokraten würden das Wohngeld abschaffen wollen, nie in einem Programm der FDP erwähnt wurde, sondern nur, dass wir die Entbürokratisierung von Sozialleistungen vornehmen wollen, damit mehr Geld bei den Menschen landet und weniger in der Bürokratie. Das sollte ja eigentlich auch ein linkes Anliegen sein, wenn Sie sich für kleine Einkommen einsetzen wollen. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass unsere Stabilisierung der Sozialbeiträge, worauf Sie gar keine Antwort haben durch die Aktienrente, in der ZEW-Studie überhaupt keine Berücksichtigung gefunden hat. Und nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Erhöhung des Grundfreibetrags um 1.000 Euro gerade kleine Einkommen massiv bürokratisch und steuerlich entlasten würde. Und würden Sie dann aufhören, diese Fake News dauerhaft zu verbreiten, die mit der Realität der Programme überhaupt nichts zu tun haben?
Vielen Dank, Herr Mortos, für diese Zwischenfrage. Ja, ich habe mir die Studie des ZDW natürlich angeschaut und auch die Kritik der FDP daran. Erstens, Sie sagen ja, Sie wollen die Sozialleistungen bündeln und Sie sagen, Sie wollen die Sozialleistungen absenken. Und das sagen Sie gerade beim Bürgergeld. Und Bürgergeld trifft nicht nur die, die erwerbslos sind, sondern auch die sehr niedrigen Einkommen, die aufstocken müssen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass Ihre Kritik an der ZDW-Studie ja ist, dass das ZDW nicht mitberechnen würde, was die FDP, die Vorschläge der FDP für wirtschaftliches Wachstum, für Wohlstand, für mehr Arbeitsplätze und höhere Löhne bedeuten. Ja, jetzt sage ich Ihnen mal was. Das ZDW ist ein seriöses Institut. Ja, deren Prognosen beruhen nicht auf finanzpolitischer Scharlatanerie und FDP-Voodoo. So entstehen ihre Wahlprogramme, aber so entstehen keine seriösen Studien. Und deshalb ist es auch mehrfach, ehrlich gesagt, durch die Realität widerlegt, dass einfach man die Steuern senken muss für Unternehmen und dann investieren die. Das ist doch einfach Unfug. In vielen Fällen haben wir erlebt, dass sehr hohe Gewinne überhaupt nicht reinvestiert wurden, sondern die sind einfach in die Taschen von Aktionären gewandert und haben wenige Menschen reicher und immer reicher gemacht. Also ihre ganze Logik, die stimmt doch da überhaupt nicht. Jetzt weiß ich, dass die FDP, dass sich das Weltbild der FDP nicht durch die Realität erschüttern lässt, aber das können Sie einem renommierten Wirtschaftsforschungsinstitut jetzt nicht zum Vorwurf machen, meine Damen und Herren. Und deshalb ein höheres und um das noch mal deutlich zu machen, bei der FDP beginnt ab 80.000, ab 100.000 Euro Jahreseinkommen. Da beginnt Ihre Mehr-Netto-vom-Brutto-Party. Die wollen Sie besonders stark entlasten. Und deshalb ist Mehr-Netto-vom-Brutto eine Vorspielung falscher Tatsachen für die allermeisten Wähler. Und als Linke wollen wir kleine und mittlere Einkommen entlasten. Wir sagen anders als die FDP auch, wie wir das machen wollen. Wir wollen Milliardäre, reiche Erben und Konzerne stärker an der Finanzierung öffentlicher Aufgaben beteiligen. Und vor allem sagen wir, wir brauchen mehr Brutto für mehr Netto. Das heißt höhere Löhne, weil die kleinen Einkommen haben doch gar nichts von den Steuersenkungen, weil sie kaum Steuern zahlen. Und wir brauchen unbedingt einen Mietendeckel, weil das sind doch die hohen Mieten, die die Einkommen auffressen. Da hilft doch auch die Steuererlastung nicht. Und im Übrigen will ich noch sagen, nie wieder ist jetzt die FDP paktiert mit Rechtsaußen. Und ich wünsche Christian Lindner, dass ihn das gleiche Schicksal ereilt wie Kemmerich, nämlich die politische Bedeutungslosigkeit. Das wäre die richtige Antwort auf das Verhalten der FDP am gestrigen Tag. Vielen Dank.
Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Dr. Sebastian Schäfer.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, mehr Netto vom Brutto. Wir hatten diesen Wahlkampfschlager fast vergessen. Was hat die FDP vor? Wenig überraschend, Steuersenkungen. Ich sehe, dass Sie durchaus Vorschläge machen, die auch für kleinere und mittlere Einkommen, also für die Menschen, die hart arbeiten, aber wenig verdienen, mehr Netto bedeuten würde. So weit, so gut. Aber Sie machen sich nicht ehrlich. Durch Ihre Steuerpläne würden für alle staatlichen Ebenen Einnahmen in dreistelliger Milliardenhöhe fehlen. Gleichzeitig sehen Sie keinerlei Notwendigkeit, die Schuldenbremse zu reformieren oder Gerechtigkeitslücken im Steuersystem zu schließen. Das passt einfach nicht zusammen. Im gesamten Antrag sucht man vergeblich nach Vorschlägen, wie die Einnahmeausfälle, die mit den steuerlichen Entlastungen direkt verbunden sind, kompensiert werden sollen. Ein Haushalt ohne ausreichende Einnahmen funktioniert nicht. Das weiß jedes Kind, das mal Taschengeld verwaltet hat. Und ehrlich gesagt hätten wir das auch von einer Fraktion erwartet, in der nun immerhin der ehemalige Bundesfinanzminister sitzt. Wir sind in einer strukturellen Krise. Unser Wirtschaftsmodell ist extrem herausgefordert. Mit dem neuen US-Präsidenten drohen neue Risiken. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Und das gilt auch für unsere Staatsfinanzen. Ein Potenzialwachstum, das seit vielen Jahren bei 0,5% liegt, jetzt sogar noch einmal abgesenkt werden musste in der Schätzung, reicht gerade angesichts des demografischen Wandels überhaupt nicht. Wir müssen dringend investieren in die Infrastruktur, in Bildung und Forschung, in unsere Verteidigungsfähigkeit, in unsere Sicherheit, in unsere Wettbewerbsfähigkeit. Und wir müssen uns auch in Wahlkampfzeiten ehrlich machen. Die nächsten Jahre werden nicht einfach werden. Gerade deshalb sind solche Ankündigungen, wie Sie sie jetzt auch mit diesem Antrag machen, genau das falsche Rezept. Es ist unsere Aufgabe als Politik, unser Land zusammenzuhalten. Die Leistungs- und Investitionsanreize im Steuersystem müssen stimmen. Wir brauchen tragfähige soziale Sicherungssysteme, aber wir brauchen eben auch einen sozialen Ausgleich. Wir brauchen sicherlich auch neue Priorisierungen in den öffentlichen Haushalten. Aber zu suggerieren, dass alleine dadurch riesige Steuersenkungen und mehr Spielraum im Bundeshaushalt möglich werden, das ist einfach unseriös. Die Ampelregierung ist am Geld gescheitert. Das darf einer neuen Bundesregierung nicht wieder passieren. Ich fordere Sie auf, keine Showanträge, keine Mehrheiten mit denen da, sondern verantwortungsvolle Politik für unser Land aus der politischen Mitte gestalten. Das ist jedenfalls unser Auftrag. Herzlichen Dank.
Und für die Gruppe BSW hat das Wort Alexander Ulrich.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Was eint die FDP, die CDU/CSU und die AfD? Sie machen steuerpolitische Vorschläge in diesem Bundestagswahlkampf, die dazu führen, dass die Wohlhabenden, die Reichen und die Superreichen noch reicher werden sollen, während die kleineren und mittleren Einkommen kaum entlastet werden, wo es keine Gegenfinanzierung gibt. Wer will, dass die Kluft zwischen Arm und Reich nicht noch weiter auseinandergeht, soll auf keinen Fall FDP, CDU/CSU und AfD wählen. Wir haben als BSW Vorschläge gemacht, wie wir kleinere und mittlere Einkommen entlasten, wie wir die ersten 2000 Euro bei der Rente steuerfrei stellen. Wir sagen aber auch, die Gegenfinanzierung ist da, indem man Vermögende stärker besteuert, hohe Einkommen stärker versteuert, Erbschaften und so weiter. Und dass wir auch die Kapitalertragssteuer wieder mit dem individuellen Steuersatz belasten, weil es kann jetzt sein, dass Kapitalerträge geringer besteuert werden wie Einkommen von einem Facharbeiter bei Bosch oder bei Daimler. Und wer mehr Brutto oder mehr Netto vom Brutto will, kann auch dafür sorgen, dass die Bruttolöhne steigen. Und die Lohnentwicklung in diesem Land ist leider zu niedrig. Deshalb braucht es einen Mindestlohn von 15 Euro. 10 Millionen Menschen in diesem Land arbeiten für weniger als 15 Euro. Hätten diese 10 Millionen Menschen 15 Euro in der Stunde, hätten sie mehr Netto. Das wären die richtigen Maßnahmen. Da hört man auch von der FDP, von CDU, CSU und AfD überhaupt nichts. Und wir brauchen auch mehr Tarifgebundenheit. Die Tarifbindung nimmt in diesem Land ab. Und das können wir so nicht weiter gelten lassen. Die Tarifautonomie ist eine wesentliche Sache des Sozialstaates. Deshalb braucht es wieder mehr Tarifbindung. Öffentliche Aufträge dürfen nur an tarifgebundene Unternehmen vergeben werden. Und was die FDP auch macht, manche von Ihnen haben vielleicht den Antrag nicht gelesen, Sie wollen aber mit Ihrem Antrag auch die Axt an den Sozialstaat legen. Sie wollen die Arbeitslosenversicherung tatsächlich privatisieren. Das Solidarprinzip wollen Sie abschaffen. Wer arbeitslos wird, soll geguckt haben, was er selbst eingezahlt hat. Wer so die Axt an den Sozialstaat legt, der gehört raus aus dem Bundestag. Deshalb keine Stimme für die FDP. Vielen Dank.
Und der letzte Redner in der Debatte ist für die Unionsfraktion Sebastian Prehm.
Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, um was geht es in dieser Diskussion? Es geht darum, dass wir 3,5 Jahre lang nun einen Niedergang der deutschen Wirtschaft erleben, in einem Ausmaß, wie es noch nie zuvor in 3,5 Jahren passiert ist. Und wir erleben, dass in diesen 3,5 Jahren die Menschen immer weniger netto in der Tasche haben. Und dafür tragen Sie als Ampelregierung die Verantwortung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Darum geht es. Und dieses Nichtstun führt auch dazu, dass die Menschen frustriert sind, wenn sie in die Arbeit gehen, und frustriert und sich abwenden von der Politik. Und dafür tragen Sie auch die Verantwortung, dass die Zustände in unserer Republik so sind, wie sie jetzt sind. Was wir hier brauchen, ist neues Vertrauen und einen neuen Aufbruch in eine neue Zeit in Deutschland, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und gerade heute meldet das Statistische Bundesamt für das vierte Quartal noch mal ein schlechteres Ergebnis, -0,2%. Und überall in Europa wächst die Wirtschaft. Also es ist kein strukturelles Problem in Europa, sondern es ist ein hausgemachtes Problem in Deutschland. Sie haben einfach die falschen Weichen gestellt. Heizungsgesetz, Bürgergelderhöhung, verfassungswidrigen Haushalt, andere Dinge. Sie haben damit das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger wirklich erschüttert. Und deswegen braucht es jetzt eine Wende in der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Und gestern, ich weiß nicht, ob Sie das gemerkt haben, aber gestern haben sich 140 Verbände und 200 Unternehmen bundesweit getroffen zu einem Aktionsbündnis Wirtschaftswarntag. Auch das ist ein einmaliger Vorgang in der jüngeren deutschen Geschichte, dass die Unternehmer so in dieser Massivität auftreten, weil sie sagen, es reicht, wir haben zu viel Probleme, es darf so nicht weitergehen in der deutschen Wirtschaft. Wir brauchen jetzt diesen Neuanfang in der Wirtschaft und Steuerpolitik. Und wir fordern den übrigens seit 2017 kontinuierlich in diesen Bundestag ein. Auch die ganzen Punkte, die von der FDP heute beantragt werden, haben wir alle schon beantragt. Leider ist es mit den Stimmen der Ampel, auch der FDP, in den letzten Wochen und Monaten immer wieder abgelehnt worden. Aber was wir brauchen, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt an allem, ist eine Änderung, wie man neudeutsch sagen würde, des Mindset. Bei Ihnen ist die Einstellung so, bei Rot und Grün insbesondere, wir sammeln alles Geld ein, noch mehr Steuern erheben, trotz der höchsten Steuereinnahmen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, und wir verteilen es dann an diejenigen um, die uns politisch genehm sind. Wir wollen es andersrum. Sie misstrauen übrigens auch den Unternehmerinnen und Unternehmern in diesem Land, weil sie nichts anderes gemacht haben in den letzten Jahren, außer weitere Vorschriften zur Kontrolle, außer weitere Meldepflichten. Und wenn man Ihre Reden in den letzten Jahren anschaut, dann sieht man, welches Misstrauen Sie in die mittelständische Wirtschaft und in die deutsche Industrie haben. Sie haben damit großen Schaden angerichtet. Wir brauchen Vertrauen und Verlässlichkeit. Und wir brauchen eine Änderung dieses Mindset, nämlich die mittelständischen Unternehmen in Deutschland sind die, die unsere Struktur erhalten, die die Arbeitsplätze schaffen, die die Steuern zahlen. Wir müssen stolz sein auf den Mittelstand. Die ganze Welt beneidet uns um den German Mittelstand, und Sie wollen sie nur belasten. Wir brauchen einen neuen Stolz für den German Mittelstand, und wir brauchen auch ein neues Mindset zum Vertrauen gegenüber den mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Und dazu gehört es, dass wir den Unternehmen mehr Geld in der Tasche lassen, um selbst entscheiden zu können, wie sie investieren. Deswegen ist unsere Forderung seit Jahren, und ich bin mir sicher, dass wir das auch durchsetzen können, in einer künftigen Regierung für einbehaltene Gewinne in Unternehmen 25% Maximalbelastung. Wir haben die höchsten Steuern in Europa und in der OECD. Bei den Personengesellschaften mit fast 47% Besteuerung, das ist 20-25% mehr als bei allen anderen Ländern um uns herum. Also nicht das Geld abnehmen und umverteilen, sondern den Unternehmen selbst die Möglichkeit geben, zu investieren und Entscheidungen zu treffen im Sinne der sozialen Marktwirtschaft. Und natürlich brauchen wir natürlich höhere Abschreibungen, um Investitionen anzureichern und zu motivieren für Investitionen. Aber was, glaube ich, neben den steuerlichen Fragen ein ganz wesentlicher Punkt ist, auch für das Thema Vertrauen und Verlässlichkeit, ist ein Abbau dieser wahnsinnigen und irrsinnigen Bürokratie. Und gerade die Bürokratie in den letzten 3,5 Jahren hat ja noch mal irrsinnig zugenommen. Da müssen wir ran, und zwar wirklich nicht mit kleinen Schritten, mit irgendwie einem Zettelchen abschaffen, sondern strukturell in die Abschaffung der Steuerbürokratie und der Bürokratie für die Unternehmen. Das betrifft zum Beispiel das Lieferkettengesetz, das betrifft die CSRD-Richtlinie, das betrifft die Taxonomie, das betrifft die grenzüberschreitenden Meldepflichten, aber auch die internationale Mindestbesteuerung. Wir müssen daran und entrümpeln und entbürokratisieren, um den Unternehmen wieder Freiheit zu geben, Umsatz zu machen, anstatt Bürokratie zu erfüllen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, auch natürlich in der Einkommensteuer ist es völlig klar, dass wir kleinere und mittlere Einkommen entlasten, das Lohnabstandsgebot wieder einführen. Und dazu gehört, dass wir einen Abstand schaffen zwischen denjenigen, die jeden Tag in die Arbeit gehen, unser Land am Laufen halten und übrigens in der letzten Zeit unglaublich viele Überstunden machen. Und deswegen sagen wir, die Überstunden für diejenigen, die unser Land am Laufen halten, müssen steuerfrei gestellt werden, damit sich Leistung in diesem Land genau für die Fleißigen auch wieder lohnt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin überzeugt davon. Erstens ist es finanzierbar mit mutigen Schritten. Und zweitens bin ich überzeugt davon, dass wir in der nächsten Legislaturperiode mit Mut und mit Zuversicht rangehen können und diese Maßnahmen umsetzen. Es ist unser eigenes Thema, wie wir diese Regelungen machen. Und wir haben es selber in der Hand. Und wenn ich das am Schluss noch sagen kann, Frau Präsidentin, weil Sie immer unqualifizierte Zwischenrufen von den Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie die Energie, die Sie für diese unsäglichen Zwischenrufe verwenden würden, für den steuerpolitischen Sachverstand in diesem Parlament verwenden würden, dann hätten wir mehr gewonnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank.
Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf der Drucksache 19-4715 an den Finanzausschuss vorgeschlagen. Weitere Überweisungsvorschläge sehe ich nicht. Dann verfahren wir so. Vielen Dank. Ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt 20